Wie ist denn das Gefühl, wenn man auf einmal so ein selbstgeleastes Flugzeug hat, was jetzt seins ist? Das muss total krass sein.
Also wenn du das jetzt das erste Mal so siehst auf Flightradar, guckst du da so ungläubig drauf. Also ich habe dann geguckt, so, ist das jetzt wirklich unser Flugzeug und so, ne? Also so die Anfangszeit ist schon so, das passiert ja jetzt wirklich.
Jetzt habt ihr also die Betriebsgenehmigung, seid eine Airline, seid auch ganz gut durchgekommen. Das habt ihr also in relativ kurzer Zeit, glaube ich, hinbekommen. Und dann wart ihr irgendwie startklar. Ihr hattet einen Flieger, die Betriebsgenehmigung. Ihr habt dann bestimmt auch irgendwie so ein Kürzel. Also Eurowings hat ja EW. Wie ist euer Kürzel?
Unser Kürzel ist KK.
KK.
Mhm.
Steht für?
Krasses Köln.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Daniel Broder. Und er erzählt uns die Story, wie er in Tschechien geboren wurde, nach Köln migriert ist, dann mit 15 bereits Container an- und verkaufen musste, die Prüfung zum Piloten oder zum Verkehrspiloten selber bezahlen musste, um dann schließlich bei EasyJet anzuheuern, fast 20 Jahre da zu bleiben und dann so verrückt war, mitten in Corona eine eigene Airline zu gründen mit Leaf. Daniel, herzlich willkommen.
Danke, Markus.
Ja, sehr, sehr gern. Beschreib uns doch einmal in eigenen Worten, wer du bist.
Ich bin ein 48-jähriger Mann, ich würde sagen.
das ist schon mal ein guter Start.
Genau, so im Herzen Kölner und wohne in der Nähe von Bonn, Vater von 4 Kindern auch.
Wow.
Ja, und ich würde sagen, glücklich mit dem, was ich tue. Was mich halt jeden Tag einnimmt, ist eben Leaf und die Airline und die Mitarbeiter und das, was wir tun. Und ja, das wäre es, glaube ich.
Ja, das ist auch eine wahnsinnige Geschichte. Wir hatten es ja schon im Vorgespräch.
Ja.
Du bist ja gar nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern du bist ja quasi sehr, sehr jung nach Deutschland gekommen. Wie kam es denn dazu?
Ja, meine Eltern, die waren mit dem politischen System in den Anfang der 80er in Tschechien nicht glücklich und haben irgendwann mal für sich entschieden, dass sie ihre Kinder, und das ist also war ich und mein Bruder, dass sie uns nicht dort aufwachsen lassen wollen und sind dann eben geflohen.
Krass.
Und dann sind sie, da gab es eine Route, die ging damals über Jugoslawien und dann sind sie quasi in Urlaub gefahren, über die Grenze nach Österreich geflohen und dann um Asyl gebeten und so sind wir nach Deutschland gekommen.
Ja, als DDR-Bürger kenne ich solche Sachen natürlich. Ja. Die Leute fahren nach Ungarn in Urlaub und von da aus in den Westen rüber und so. Das ist mir nicht ganz unbekannt. Das ist aber wirklich ein krasser Einschnitt, ne? Weil du ja auch die Großeltern im Regelfall und Co. zurücklässt, ja, und dann ja auch nicht mehr so schnell dahin kommst. Also auch für die Kinder ja sehr, sehr prägend.
Ja, es ist, glaube ich, insofern prägend, dass du ständig eine neue Lebenssituation im Grunde vorfindest, ja, in dieser Phase. So.
Ja.
Und dann da dich dran gewöhnen musst und dann schnell lernen musst, schnell zu adaptieren und dich dann durchzumogeln.
Denn so, dann seid ihr in Köln angekommen und habt da quasi einen kompletten Neustart hingelegt. Unternehmerhaushalt? Ja, nein? Oder eher so?
Zu der Zeit nicht.
Mhm.
Ja, also meine Mutter, die war schon immer Erzieherin, also auch in Tschechien, das hat die da gelernt. Das hat die dann auch hier aufgenommen und hat sie gemacht. Mein Vater war Maschinenbauer oder hat in dem Job gearbeitet, fing dann hier an, glaube ich, mit Fahrradreparatur, auch in Köln und ging dann weiter, dass er dann Anfang der 90er unternehmerisch aktiv wurde, als dann eben sich die Grenzen öffneten und das war dann so dieses Container-Business, was er dann Anfang der 90er aufgenommen hat.
Ich wollte gerade sagen, auf die Reise hat er dich ja mitgenommen, du hast Klassiker quasi, Schule besucht in Köln, dann irgendwann Abitur gemacht.
Genau, ja.
Und arbeiten nebenbei, so erste unternehmerische Erfahrung?
Ich würde sagen, für mich fing das so mit 12, 13 mit Zeitungen an, also Zeitungen austragen und dann, genau, und dann, weil ich viel Sport gemacht habe, also Fußball gespielt habe und Tennis, habe ich auch als Schiedsrichter gearbeitet. Also das fing eigentlich auch schon mit 13, 14 an. Das habe ich durchgehend gemacht und dann eigentlich bei meinem Vater so mit 15, 16 angefangen mit dem Schülerpraktikum, aber dadurch, dass er dann natürlich auch so gereist hat, war, sind wir ein bisschen mitgekommen und so habe ich also das mitbekommen, wie das so ungefähr ablaufen kann.
Und ihr habt Container gehandelt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was für Container? Also die, wo Abfall reinkommt oder so Bürocontainer oder was war der Deal?
Genau, man hat das so ein bisschen unterschieden. Baustellen, Bürocontainer und das, wo sich vielleicht Bauarbeiter oder so aufgehalten haben oder auch so Übergangsbüros, solche Dinge.
So, dann hast du das alles so ein bisschen probiert und irgendwann hast du ja festgestellt, ich will fliegen.
Ich würde sagen, für mich ging es so mit 18 los, in dem, so wirklich so in dem Daily Business vom Containergeschäft. Also ja. Mhm. Zu der Zeit habe ich auch noch, weil wir Geld brauchten, nur es lief nicht gut, habe ich nachts bei UPS gearbeitet, so als Loader, also Pakete beladen, in Containern reingeladen. Mhm. Und dann in dieser Zeit, Abitur habe ich dann mit 19 gemacht, bis 19, 20, 21. Irgendwann musste ich zur Bundeswehr, weil die Wehrpflicht, die haben mich nicht freigestellt und es war Wehrpflicht noch vorhanden oder Zivildienst.
Ja.
Das habe ich dann mit 21, 22 gemacht und während dieser Zeit reifte so ein bisschen eine Idee von irgendeiner Art der besseren Ausbildung als nur Abitur und so bin ich dann auf die Fliegerei gekommen, beziehungsweise habe halt gedacht, okay, ein Pilotenschein wäre vielleicht nicht schlecht, beziehungsweise der Job hat mich interessiert.
Aber eigentlich schon so ein bisschen aus dem Kalten heraus, ne? Das ja, war dem mit 18, 19 nicht klar, du warst schon immer, hast irgendwie gearbeitet, hast Geld verdient, hast auch unternehmerisch quasi so die ersten Erfahrungen gesammelt, aber das Fliegen kam dann schon, du hast gesagt, das wäre eigentlich ganz cool, so Fliegen finde ich, Das klingt irgendwie gut, da fühle ich mich, habe ich das Gefühl, könnte ich mich zu Hause fühlen.
Ich glaube, ich war da einfach so, für mich klang das sinnvoll, ja. Ich glaube, relativ kurzer Ausbildungsweg, ja?
Ja.
Also ja, im Vergleich zu einem Studium. Dann habe ich gedacht, okay, das Einkommen ist auch gut. Es ist halt abwechslungsreich. Ich habe für mich so Anfang 20 habe ich schon gemerkt, okay, mein Kopf, der dreht sich 24/7. Ja, also vor allem, wenn du selbstständig bist und am Wochenende, das hört halt nie auf. Und habe mental schon für mich irgendwie was gesucht, was ich an- und ausmachen kann. Ja, also eine Tätigkeit, die man einschaltet und wieder ausschaltet. Und das ist im Grunde, wenn so ein Flug abgeschlossen ist, dann nimmst du nichts mit nach Hause. Du musst dich auf nichts vorbereiten auf den nächsten Flug. Wenn du gut ausgebildet bist, machst du den. Der fängt an mit Parkbremse lösen und Parkbremse setzen, endet der wieder und dann ist eigentlich das auch wieder so halbwegs gelöscht aus dem Kopf.
Ja, ist ein abgeschlossener Prozess, verstehe ich.
Ja. Ja, genau. Für sich, in sich abgeschlossen, du nimmst da, also das ist nicht belastend im Nachgang.
So, und dann hast du den Wunsch quasi zu fliegen, das ist ja gar nicht so einfach, man versucht ja dann im Regelfall irgendwie eine Ausbildung. Ne?
Ja.
In Deutschland, glaube ich, geht da viel über die Lufthansa typischerweise, da gibt es einen bestimmten Assessment Center. Das hast du alles gemacht, du hast dich klassisch beworben, hast gesagt, ich will Pilot werden.
Ja, genau.
Und dann, wie lief das?
Als ich die mit der Ausbildung angefangen habe.
Als du quasi ins Assessment Center rein bist, die Lufthansa hat dich mit Kusshand genommen, oder?
Nee, die haben gesagt, du passt jetzt nicht in unser psychologisches Profil. Ja.
Ah.
Genau. Also die haben damals so ein Assessment Center gemacht, so aus 5 Tagen bestehend.
Ja.
Und an dem 5. Tag gab es so ein Interview und dann sagen sie, okay, da gibt es jetzt nicht das Profil, dein Persönlichkeitsprofil gibt nicht das her, wonach wir genau suchen.
Was glaubst du, was das richtige Profil gewesen wäre oder was an deinem nicht passend gewesen ist?
Ich glaube, vielleicht so ein bisschen diese kreative DNA, die so in mir steckt und vielleicht so ein bisschen nach Shortcuts und nach schnelleren und nach neuen Lösungen zu suchen. Mhm. Das sieht man so vielleicht so ein bisschen in den Rollenspielen und in diesen Dingen. Das ist vielleicht nicht das, was wonach die zwingend suchen.
Naja, du warst jetzt nicht der Offizier quasi, der nur ausführt, sondern du hast eben eigene Ideen auch gehabt Dinge auch in Frage gestellt, sehr wahrscheinlich. Du hast dich aber nicht von abhalten lassen, du hast dann einfach die Ausbildung in die eigene Hand genommen und hast es einfach selber bezahlt.
Genau. Oder hab mir Geld geliehen und hatte ein bisschen Geld und hab's dann einfach selber gemacht.
Also hast du so sehr daran geglaubt, dass das auch dein Ding ist? Ich meine, da geht's ja um viel Geld. Was kostet eine Ausbildung zum Berufspiloten?
Damals war es etwa 60.000 Euro.
Das ist schon eine ganze Menge Holz. Und dann hat man die Befähigung, wenn man fertig ist, ein Personenflugzeug zu fliegen, also quasi ein großes Flugzeug. Und damit trifft man dann auf dem Arbeitsmarkt.
Korrekt.
Okay, dann hast du dich querbeet beworben bei allen großen Airlines, oder?
Genau, also das Ende meiner Ausbildung, das fiel so in etwa in 2001, also 11. September. Da ging es mit der Luftfahrt nicht so nach vorne. Und ich habe mich beworben, das war so eine Phase, wo die Low-Coster angefangen haben zu boomen und da suchte er dann auch EasyJet und dann habe ich bei EasyJet angefangen.
Also Ryanair, EasyJet, Air Berlin gab es damals, glaube ich, noch. Ne?
Genau.
Das heißt, die Low-Coster haben quasi für diese völlig neue Fluglinie, für diese Billigflüge, Piloten gesucht und da war es ganz gut unterzukommen. Bei der Lufthansa hast du es nicht nochmal versucht?
Das hat dann, also keinen Sinn gemacht, beziehungsweise die haben auch nach dem 11. September auch nicht eingestellt und auch nicht gesucht.
Und dann gibt es ja trotzdem, glaube ich, so eine gewisse Kalkulation dahinter, warum man zu so einem Anbieter geht und vielleicht nicht zu einer Lufthansa. Das kann man ja auch rechnen. Ne? Also wenn man, du wolltest ja ein gutes Gehalt haben.
Ja, genau. Also als ich mich bei EasyJet beworben habe oder beziehungsweise als ich bei dem Interview war, da haben die mich auch gefragt, warum möchtest du denn unbedingt bei EasyJet arbeiten? Und da war schon meine Antwort, ich gehe davon aus, dass ich das die nächsten 30 Jahre machen muss. Ja, also das sollte irgendwie mein Job sein und ich habe damals schon so an das Modell geglaubt. Also es war relativ klar, dass dieses schlanke Modell von Point to Point, Ryanair, EasyJet, dass sich das irgendwie durchsetzen wird. Und das war so wirklich auch das, was ich denen gegenüber gepitcht habe, also dass ich an das Geschäftsmodell an sich geglaubt habe. Hat sich jetzt auch 20 Jahre später, hat sich das auch bewahrheitet.
Würde ich sagen, ne? Und dann ist es ja so, du fängst ja nicht als Pilot direkt an, also kommst aus der Ausbildung und fängst an, einen Flieger zu fliegen, sondern du bist quasi der Mann neben dem Pilot, also Co-Pilot. Gibt es da eine richtige Betitelung für?
Genau, es wird halt unterschieden zwischen Kapitän und Erster Offizier.
Okay.
Ja, im Volksmund Pilot und Co-Pilot, ja, aber beides gleichwertig. Im Sinne geht es da, wer trägt die letztendliche Verantwortung? Das ist dann der Kapitän oder der verantwortliche Flugzeugführer auf Deutsch. Und ja, und bis man aber dann eben als Kapitän arbeiten kann, dauert es ein bisschen, ein paar Jahre und ein paar Flugstunden. Und das muss man dann in der Regel als erster Offizier oder Co-Pilot erstmal über sich ergehen lassen.
Okay. Diese Duldung als Co-Pilot, die wurde ja, glaube ich, trotzdem recht anständig versüßt. Einstiegsgehalt, Anfang der 2000er war das, ne?
Ja, EasyJet zahlte da ganz gut. Das war so um die 80.000 Euro Jahresgehalt, plus minus, ja.
Als erster Offizier und dann hat man quasi sich langsam angearbeitet an die Kapitänstelle.
Genau.
So, jetzt hast du quasi deinen Job gehabt, gut bezahlt, konntest den Kopf ein- und konntest den Kopf auch wieder ausschalten nach der Landung. Ja. Also erstmal da quasi Haken dran.
Das war wirklich wichtig für mich.
Ja, staune ich ja heute so ein bisschen, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das war dir aber nicht genug. Also du bist ja trotzdem im Kern irgendwie Unternehmer geblieben.
Ja.
Und dann hast du ja quasi dir ein zweites Standbein aufgebaut. Erzähl mal davon.
Ja, also ich glaube, so nach dem ersten Jahr bei EasyJet war so ein bisschen so die Herausforderung abgehakt. Ja? Mhm. Also für mich war das dann schon so, okay, war die Routine schon da. Ich glaube, dann habe ich halt für mich gemerkt, okay, ich kann nicht nur das mein Leben lang wieder machen. Ja? Also das stand schon fest. In der Zeit nach dem ersten Jahr, da war ich primär in England, also in dieser Ausbildungszeit auf dem Flugzeugmuster und dann halt die ersten 6 Monate. Wurde so eine Sache für mich klar, dass es irgendwie keinen Sinn gemacht hat, dass die Immobilien in England so teuer sind und in Deutschland so günstig. Und habe da irgendwie eine Opportunität gespürt und gedacht, okay, es gibt relativ wenig zu verlieren, wenn man in Berlin sich Immobilien kauft oder in Köln oder beziehungsweise generell in Deutschland, weil einfach es keinen Sinn gemacht hat, dass die Baukosten derart hoch waren und man gebrauchte Immobilien einfach zur Hälfte der Baukosten kaufen konnte. Mhm. Und so bin ich dann einfach zur Bank gegangen und habe nach Immobiliendarlehen gefragt mit einem Pilotengehalt. Das nach dem ersten Jahr bei EasyJet fing das dann so los und habe dann angefangen, Immobilien zu kaufen.
Also einfach in Köln und Berlin Immobilien?
Ja.
Eine Wohnung oder wie hat das damals funktioniert? Also du hast irgendwie 80.000, 90.000 Euro Jahresgehalt gehabt.
Ja.
Was hast du der Bank denn angeschleppt als Immobilie in Berlin?
Ja, die allererste Immobilie war einfach eine einfache Wohnung, die mein Bruder gemietet hatte. Ja, der war dort Mieter und der Vermieter wollte die verkaufen. Mein Bruder ist da gerade nach Tschechien zurückgezogen zu dem Zeitpunkt, aber der Vermieter wollte die verkaufen. Das war die allererste Immobilie, die ich gekauft habe. Die Banken haben ja damals auch so funktioniert, okay, was könnte jetzt hier die Mieteinnahme, Jahresmieteinnahme sein, Abschlag darauf, Annuität und bleibt da noch was übrig? Ja, nein.
Ja.
Wenn dann irgendwie aus der Miete noch was übrig blieb, dann war es okay. Dann wurde auch voll finanziert. Wenn es ein Gap gab, dann hat man dann so ein bisschen virtuell quasi das Gehalt des Piloten so angerechnet. Und so hatte ich die Gelegenheit, auch in Berlin ein Mehrfamilienhaus zu kaufen oder in Köln ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, weil einfach die Bank gesagt hat, okay, das Puffer bringst du mit deinem Pilotengehalt und wir finanzieren dir da was zu 100%.
Wie viel Wohnung hatte das erste Haus hier in Berlin, das erste Mehrfamilienhaus?
Das hatte damals 20 Wohnungen. Das ist
völlig irre. Also ja. Wenn du das auch mit heute vergleichst, du hast ein Pilotengehalt von 4.000, 5.000, 6.000 Euro netto vielleicht, ja, irgendwas in der Range. Und dann gehst du zur Bank und sagst, ich habe hier ein Objekt, ich habe auch kein Eigenkapital, bitte um Vollfinanzierung. Und als Puffer, wenn es nicht funktioniert, bei 20 Wohnungen würde ich euch mein Pilotengehalt quasi, würde ich das einsetzen. Und die Bank hat es finanziert. Das ist Wahnsinn.
Ja, und aber in der Zeit hat halt einfach auch keiner gekauft. Ich kann mich noch daran erinnern, da bin ich hier von Haus zu Haus gelaufen, in Berlin oder auch in Köln. In Berlin war es ganz besonders, weil da bist du zu einer Besichtigung gegangen, dann stand es halt zu 70% leer. Die Tür hat irgendjemand auf Drogen halt aufgemacht und die Besichtigungstermine waren immer am Nachmittag, weil vorher die Leute geschlafen haben, ja. Und dann hast du Immobilien angeboten bekommen, die waren halt 400 Euro der Quadratmeter oder 500 Euro. Natürlich in keinem guten Zustand, aber da gab es ja eine riesen Leerstandsquote. Und jeder, den ich zu dem Zeitpunkt gesprochen habe, der hat halt gesagt, nein, nicht in Berlin kaufen, alles schlimm hier und mach es halt nicht. Ja, also das war schon besonders in dem Kontext.
Ja, cool, wie Unternehmerhochschule auch angegangen bist. Ne? Hast du im Endeffekt in London die Ausbildung gemacht ein halbes Jahr, hast gesehen, dass in London kostet ein Reihenhaus 600.000 Pfund oder 500.000 und denkst, Berlin und Köln sind irgendwie völlig anders. Warum? Weil es ist ja Pi mal Daumen, ne? Wir sind relativ nah beieinander, die Einkommensstrukturen sind eigentlich auch sehr, sehr ähnlich. Warum ist das so und was passiert wohl mit Hotspots wie Berlin oder Köln? Also schon auch eine sehr, aus damaliger Sicht eine opportunistische Entscheidung, weil nicht so viele Immobilien verkauft wurden, aber eigentlich so strategisch, wo geht die Reise hin? Ja, gut, ist immer relativ klar, 20 Jahre später, aber auf jeden Fall sehr, sehr mutig. Dann bist du irgendwann sicherlich Pilot geworden nach einigen Jahren.
Ja.
Da muss ich auch die Frage stellen, was verdient man als Pilot bei EasyJet?
Wenn man Vollzeit fliegt,
ja,
dann zwischen 180 und 190.000 Euro ungefähr.
Also es sind schon die Gehälter, die man auch ab und zu mal in einer Zeitung gelesen hat. Die Lufthansa zahlt Piloten 220, 240.000 Euro im Jahr, sicherlich eher den alten Tarifverträgen. Das ist schon etwas, was ein Pilot verdienen kann bei Vollzeit.
Mhm.
Gut, dass du es ja auch selber ansprichst. Du warst ja nicht so der Vollzeittyp, oder?
Ja, ich bin, nachdem ich Kapitän wurde, bin ich in Teilzeit gegangen und habe dann schon im Grunde ab 2010 habe ich eigentlich nur im Sommer gearbeitet und im Winter frei gemacht. Also ja, Summer on, Winter off was.
Und im Winter hast du denn Urlaub gemacht? Oder wie so diese Sommer-Winter-Geschichte?
Nee, nicht Urlaub. Ich habe mich einfach um andere, also um meine Immobilien gekümmert, beziehungsweise um einfach anderes Business gemacht. Ja.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja nicht nur nebenbei als Pilot Immobilien gemacht, sondern du hast ja eine Investmentfirma.
Ja.
Und da hast du ja angefangen zu investieren. Was sind so typische Investments, die du gemacht hast?
Ich glaube, dass auch da war es eher opportunistisch, beziehungsweise einer besonderen Situation geschuldet. Das erste, was ich gemacht habe, war mit 100.000 Euro bei Rebuy mit eingestiegen.
Also Rebuy, dem An- und Verkäufer hier aus Berlin, genau, der, glaube ich, in diesem Markt der Marktführer in Deutschland ist. Also relativ groß, mit ein paar hundert Millionen Umsatz. Das war dein erstes Direktinvestment.
Genau, ja.
Okay, gute Trefferquote, würde ich sagen.
Ja, nicht, dass ich irgendwie von dem Geschäft was verstanden habe.
Nee, natürlich nicht.
Nee.
Auf keinen Fall.
Ich wurde einfach angesprochen von meinem Freund und der hat gesagt, hey, willst du hier nicht mitinvestieren? Wir brauchen ein bisschen Geld hier in der Firma und so kam es.
Okay, also Direktinvestments, dann hast du, glaube ich, auch, machst du ja mit dem Jojo aus Köln, mit dem Joe Binnenbrücker, hast du, glaube ich, einen oder anderen Fonds auch quasi dort mitinvestiert. Aber das war auch so der Freundeskreis, also sehr unternehmerisch. Eigentlich, und da hast du auch viel quasi zugeschaut, mitgemacht, einfach weil du es opportunistisch fandest du ganz gut.
Ja, cool. So kannst du das in Kürze sagen. Jojo hat ja seine, also die Capnamic hat er, glaube ich, auch 2012 gegründet. Da bin ich einfach nur an der Seitenlinie mitgelaufen und habe halt einfach mitgelernt oder so. Wenn du ihn jetzt heute fragst, er wird dann sagen, damals hattest du noch keine Ahnung von Venture und so und hast die ganze Zeit immer nur zugehört und dann einfach irgendwie irgendwann mal mitgemacht.
Geil.
Ja.
Und dann bist du aber doch sehr, sehr lange eigentlich bei EasyJet geblieben. Also du warst da quasi Halbtagskraft, Halbtagspilot und hast es aber ja lange durchgehalten. Bis wann?
Bis 2021.
Zum Schluss bis 2021. Das heißt, du hast noch auch komplett die Corona-Krise miterlebt für Airlines.
Ja.
Was hat so eine Krise für eine EasyJet bedeutet? Also auch aus deiner Sicht heraus, was ist damals passiert? Wie ging es der Luftfahrt zu dem Zeitpunkt?
EasyJet war ja in Berlin in Schönefeld vertreten und in Berlin-Tegel war damals Air Berlin mit 25 Flugzeugen auf der Base Und es war ja gerade so, dass BR eröffnet hat, ne, in 2020. Im Grunde mit Covid-Beginn hat ja auch BR eröffnet. Und EasyJet wollte das Geschäft zusammenführen, weil sie den Tegeler Teil übernommen hatten. Die ganze Base BR sollte ungefähr 40 Flugzeuge oder sowas sein. Und aber durch Covid, und ich glaube, die waren aber mit dem deutschen Markt zu dem Zeitpunkt auch nicht so einverstanden, beziehungsweise nicht so glücklich, haben sie dieses Volumen erstmal runter reduziert auf 18 Flugzeuge oder 19 Flugzeuge, also wirklich so die Hälfte musste weg. Danach ging es ja noch weiter runter auf 11 oder 12. Und also mal neben Sozialplan und freiwilligen Abfindungen gab es ja also irgendeine Situation mussten die kreieren, dass halt Leute gehen.
Also eigentlich kompletter Shutdown der Luftwirtschaft irgendwie, ne? So, das war ja schon so.
Ja,
das
war schon so. Also wenn du dich zurück erinnerst, war es ja so, dass Flugzeuge innerhalb von 90 Tagen zumindest einmal irgendwie in Luft gehen müssen, um halt luftdurchsichtig zu sein. Und ich kann mich daran erinnern, wurden Leute eigentlich nur zum Flugzeugbewegen zur Arbeit gebracht. Ja? Also wurden ja kaum Passagiere befördert. In der Zeit, wo die Lockdowns waren, passiert ja sowieso nichts, also daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und ich habe aber nachdem wir die Firma gegründet haben, lief, war dann schon für mich irgendwie klar, dieses Safety Net von EasyJet, ja, das schadet mir eher. Also ne, ich war nicht so voll committed in Leaf beziehungsweise in der Airline-Gründung und habe halt gemerkt, okay, ich muss irgendwie dieses Safety Net wegtun. Weil das committet mich mehr.
Wir müssen mal kurz zurückspringen, das ist ja für mich völlig irre. Also ich versuche es mal kurz zusammenzubauen. Wir haben eine weltweite Pandemie. Der Flugbetrieb auf der ganzen Welt bricht ein.
Ja.
Und du gründest 2020, gegen Ende 2020, eine Firma mit dem Ziel, eine eigene Airline zu haben.
Ja.
Warum? Was ist der Sex daran?
Also es war nicht so, dass mich das irgendwie getriggert hat, weil ich wusste ja teilweise gar nicht, was ich da tue, sondern...
Hat ja bei den Investments schon mal gut geklappt. Ja. Du wusstest auch nicht, was du tust, das lief ja ganz gut dafür.
Ja, genau. Es ist schon ein bisschen mehr Instinkt als irgendwie Wissen gewesen. Und aber um die Frage zu beantworten, ich habe wirklich für mich klar gehabt, okay, ich will nicht bereut haben, es nicht versucht zu haben. Du kannst dich daran erinnern, die ganze Zeit in 2020, 2021 saßen ja die Leute, haben ihre Gärten und so aufgepäppelt.
Ja.
Und man kann schon sagen, wir haben in diesem Winter 2020, 2021 im Grunde über Teams und Zoom eine Airline versucht zu bauen. Ja, und dann eben durch das Jahr von 21. Und ich wollte es eigentlich wirklich einfach nur nicht bereuen. Für mich war völlig klar, wenn ich jetzt hier irgendwie für mich eine Million versenke, dann war das okay. Ja, es war von vornherein abgeschrieben.
Ja.
Und wir haben es einfach versucht und halt im Verlauf dazugelernt. Ja, also
EasyJet musste im Endeffekt schnell auch Leute reduzieren, hat deswegen natürlich auch Angebote gemacht, dass Leute freiwillig die Airline verlassen. Du hast jetzt eine Betriebszugehörigkeit von 17, 15 Jahren, irgendwie ist das in der Richtung. Hast dann quasi das auch angenommen und hast dann deine eigene Airline gegründet und dir war klar, das kostet mich 1 Million Euro eigenes Investment. Dann kann ich mir vorstellen, musstest du dir noch ein paar andere Leute suchen, weil für 1 Million Euro gibt es ja nicht so viel Flugzeug.
Nee.
Du hast ja also erstmal ein Setup gebaut, das alles über Skype und Co. koordiniert, also über Videocalls, ne? Und hast da irgendwie so eine Grundtruppe zusammengestellt, dein Gesellschafterkreis. Wie viel Geld habt ihr am Anfang eingesammelt, mit der Edina eigene Airline zu machen?
Alles zusammen 2,5 Millionen.
So, dann habt ihr 2,5 Millionen Eigenkapital.
Mhm.
Ihr habt keine Flugrouten, ihr habt eigentlich gar nichts, wisst auch nicht, wohin ihr fliegt oder irgendwas anderes. Jetzt braucht ihr erstmal ein Flugzeug.
Genau.
Wo bekommt man denn ein Flugzeug her?
Das wusste ich auch nicht, als das losging.
Ich hätte gerne einen Pitch gesehen, einen Investoren-Pitch. Ja, genau. Wo kommen wir Flugzeuge her? Ja, keine Ahnung.
Aber ich weiß nicht, aber die sind billig. Heute sind sie noch billig. So, das war im Grunde der Pitch, ja. Nee, ich habe also in 2020 habe ich witzigerweise über einen Venture Capital Kontakt, Neotech, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist auch ein VC aus Köln.
Okay.
Da bin ich auch LP. Und der war auf einer Hochzeit und auf dieser Hochzeit war Johannes, also quasi von mir der Mitgründer.
Ja.
Und Johannes Klinsmann, der war früher bei Germania beschäftigt, auch in der Geschäftsführung. Und er hat bei Germania sich auch um Leasing gekümmert.
Also er hat Germania mit aufgebaut quasi?
Nein. Also nee. Germania war gegründet damals von einem Hinrich Bischof, der ist verstorben 2006 und dann gab es halt eine Erbengemeinschaft Und die haben das dann gehabt. Und dann gab's
da war er Geschäftsführer.
War er einer von den Geschäftsführern.
Also er wusste generell aber, wie man eine Airline führt und betreibt.
Nee, eigentlich nicht. Er war Jurist. Ja, und ist einfach nur da reingerutscht, also über die Rechtsabteilung und hat sich dann um Leasingverträge gekümmert. Also, aber er wusste, wen fragen wir jetzt? Wir brauchen ein Flugzeug, wen fragen wir da? Mhm. Ja, also er hatte schon Kontakt zu Lessoren. So, und da wusste ich gar nicht, was das überhaupt ist.
Ihr wusstet aber ungefähr, was für ein Flieger es sein soll, also welche Klasse ihr ansteuert. Ne? Das habt ihr also
ja,
grob?
Grob, ja. Wir wussten. Also in dem Narrowbody-Segment, also was kurz Mittelstrecke geht, da gibt es ja de facto nur A320, 21 oder 737.
Also das sind auch die, wenn ich quasi einen Flieger hier nach Köln steige oder nach Mallorca, dann sitze ich typischerweise in so einem Flugzeug.
Genau. Also EasyJet rein, Airbus 320, Familie, Eurowings auch.
Okay.
Ryanair 737.
Damit kannst du dann so knapp 200 Leute transportieren?
Ja, also unsere Flugzeuge sind mit 180 bestuhlt.
Okay, was kostet so ein Flugzeug neu?
Neu heute ein A320 Neo zwischen 65 und 75 Millionen.
Okay, also schon eine ganze Menge Holz. Ihr habt dann irgendwann jemanden gefunden, der euch ein Flugzeug quasi verleasen wollte. Das ist dann schlussendlich was für eine Maschine geworden?
Ein A320.
Wie alt?
Als wir den genommen haben, war er 12 Jahre alt. Okay. Der erste.
Und dann ist das im Endeffekt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist quasi wie ein Autoleasing. Das heißt, du hast eine Vertragslaufzeit, 4, 6, 7 Jahre, was auch immer, und zahlst jeden Monat deine Leasingrate.
Genau.
Und die ist beim Auto ist ja auch so, ne, wie viel fährst du, wie oft nutzt du das Auto und Co. Das ist so ähnlich beim Flugzeug, nur dass die Rate wahrscheinlich ein bisschen höher ist.
Genau. Da hängst du ein oder zwei Nullen dran.
Wir reden von einer 6-stelligen Rate pro Monat.
Ja, absolut, ja.
Okay, so, jetzt hattet ihr diesen Flieger. Jetzt kann ich mir vorstellen, kannst du ja nicht einfach irgendwie damit losfliegen und mal sagen, ich biete dir jetzt eine Dienstleistung an, sondern ihr müsst ja irgendwie eine Airline werden.
Genau.
Wie ist dieser Prozess? Also wie viele Flieger braucht man für eine Airline? Was für Stuff braucht man? Wie baut man eine Airline in Deutschland? Stelle ich mir hoch reguliert vor dem Markt.
Ja, ist absolut stark reguliert. In die deutsche Luftfahrtbehörde ist das Luftfahrtbundesamt. Dann gibt es noch eine übergeordnete Behörde, die heißt EASA, also eine europäische Luftfahrtbehörde. Mhm. Und im Grunde reichst du oder beantragst eine Genehmigung, dann musst du die notwendige Dokumentation nachweisen, die Postholder, also Postholder werden halt Personen, die verantwortlich sind für die einzelnen Bereiche aus der Airline. Unterschieden wird in drei Bereiche: Flugbetrieb, Technik, Wirtschaftlichkeit, so ein bisschen beim Luftfahrtbundesamt, und jeder einzelne Bereich wird halt in sich geprüft. Und dann gibt es auch Betriebsprüfer, die hat man da auch dauerhaft. Also wir haben für die einzelnen Teile, haben wir Prüfer, die uns halt beaufsichtigen. Gibt es auch regen Austausch. Und wenn du diese Bereiche genehmigt bekommen hast, dann bekommst du irgendwann mal eine Betriebsgenehmigung. Ist auch reguliert, ja, also über eine Verordnung. Und wenn du diese Betriebsgenehmigung hast, kannst du im Grunde ab dem Tag fliegen.
Dafür brauchst du aber sicherlich eine ganze Menge Stuff. Mhm. Also das eine ist ja, ne, es gibt ja so Themen, wo du grundsätzlich erstmal viele Leute brauchst.
Ja.
Wen brauchst du auf jeden Fall, um so eine Fluglinie zu betreiben, als Verantwortliche in welchen Bereichen? Also wird da unterschieden zwischen, der muss der erste Offizier sein, also Pilot und Co-Pilot ist klar, aber der muss quasi die Crew steuern, der macht das am Boden, der macht das im Büro. Also wie ist da so eine klassische Aufteilung? Wie viele Leute brauchst du erstmal grundsätzlich, um anzufangen?
Ohne Flugbegleiter? Mhm. Ja, da brauchst du schon 15 in etwa, ja.
Und die sind alle auch, die haben verschiedene Verantwortlichkeiten und die werden alle geprüft und die sind alle auch verantwortlich dafür, so richtig hart. Also die stehen irgendwo, wie der Geschäftsführer oder Prokurist, und das ist der Verantwortliche.
Ja, die sind in der Genehmigung auch eingetragen,
mit Namen.
Ja, mit Namen. In dem Organigramm der Airline gibt es halt die Funktion des Accountable Managers, ja, der ist verantwortlich für das Ganze. Dann für Flugbetrieb gibt es einen Verantwortlichen, für Training, für Technik gibt es einen Compliance Manager, einen Safety Manager gibt es. Dann hast du einen Verantwortlichen für den Bodenbetrieb und die brauchst du, und die sind auch eingetragen in der Betriebsgenehmigung.
Okay, so, jetzt habt ihr also die Betriebsgenehmigung, seid eine Airline, seid auch ganz gut durchgekommen, das habt ihr also in relativ kurzer Zeit, glaube ich, hinbekommen, und dann wart ihr irgendwie startklar. Ihr hattet einen Flieger, die Betriebsgenehmigung. Und jetzt ja die Frage, für wen fliegt er überhaupt?
Genau.
Wer hat dann die beantwortet?
Ich glaube, wir sind dann vom Timing her in Mitte Mai 22 reingerutscht. Also, und da gab es schon richtig Infrastrukturprobleme auf allen Flughäfen, bei allen Airlines.
Das wieder hochzufahren quasi.
Genau, das wieder hochzufahren. Und es ist, war ja oftmals mit den Lockdowns, war es ja so, da war es, durftest du nicht raus und dann plötzlich, ja, ne? Also in 22, das war jetzt auch noch mit dem Ukraine-Krieg begleitet, war es dann so, dass wir Mitte Mai hatten wir unseren ersten kommerziellen Flug und da war Transavia der erste Kunde. Die haben gebraucht. Ja? Die haben halt einfach irgendwie gehört über irgendeinen Broker, da gibt es eine Airline, die könnte jetzt fliegen. Und dann haben sie angerufen und haben gefragt, könnt ihr morgen einen Rodos fliegen aus Amsterdam heraus. Dann sind wir leer von Köln nach Amsterdam, das war der allererste Flug. Und dann am nächsten Tag oder vielleicht sogar noch am selben Tag sind wir dann für die Transavia 180 Leute nach Rodos befördert und dann wieder zurück.
Da sind so viele krasse Momente. Wie ist denn das, wenn man Berufspilot ist? Erstmal ein erst krasser Moment und da kommt das eigene Flugzeug. Also ich kenne es ja so ungefähr, wie man sich fühlt, wenn man ein schönes Auto bekommt, nur einen Leasingvertrag abschließt. Aber wie ist denn das Gefühl, wenn man auf einmal so ein selbstgeleastes Flugzeug hat, was jetzt seins ist? Das muss ja total krass sein.
Ja, also ich glaube, dumm gucken kann ich gut so. Ne? Also ich... Also wenn du das jetzt das erste Mal so siehst auf Flightradar, ne, ich bin ja da nicht zwingend da drauf und habe gesagt, okay, ich muss diesen ersten Flug machen, weil wir haben ja auch Leute gehabt, die mit uns gearbeitet haben und halt auch Piloten, die den Flug gemacht haben, dann guckst du da so ungläubig drauf. Also ich habe dann geguckt, so, ist das jetzt wirklich unser Flugzeug und so, ne? Bewegt sich das von A nach B und dann hoffst du, ja, hoffentlich geht da nichts kaputt, hoffentlich landet es da auch sicher und so und dass es eben funktioniert. Also so die Anfangszeit ist schon so, das passiert ja jetzt wirklich. Ne? Ja. Also so wirklich so mit den großen Augen. Das legt sich aber schnell. Ja. Und es wird irgendwie normal, beziehungsweise man kommt so ein bisschen in diesen Execution-Mode rein. Aber am Anfang guckst du da nur ungläubig drauf. Ne?
Und ihr hießt von Anfang an Leaf. Das war auch nicht eine Drei-Marken-Strategie oder so. Ihr wart relativ schnell fein damit. Also wie habt ihr das gemacht auch? Wie gibt man einer Airline quasi einen Namen? Das ist ja ein relativ dickes Ding. Der soll da einprägsam sein und der soll cool sein. Wie habt ihr das alles gemacht?
Ja, wir haben einfach gesucht. Wir haben uns den Winter in Covid haben wir uns so Zeit gegeben und haben gesucht. Wir haben eine Longlist gehabt und haben Leute gefragt, haben mit Leuten gesprochen, haben dann gesagt, okay, das nicht. Dann sind irgendwann mal 5 Namen übrig geblieben und das wurde dann weggekürzt und dann irgendwann mussten wir so aus 3 Namen aussuchen und haben dann Leaf ausgesucht. Ging halt damit einher, dass halt irgendwie die Domain verfügbar sein musste. Es ging damit einher, dass es schützbar sein musste. Also es war für mich aus der Perspektive wichtig. Ich fand schon immer nichts alberner als irgendwie eine Airline nach Stadt zu benennen. Also Air Berlin fand ich selber immer albern. Ich fand, also, oder Air Hamburg oder so, das, was halt irgendwie verknüpft war, das hat das irgendwie, ich habe nicht verstanden, warum man das macht. Also, ja. Es musste irgendeine also Branding war schon immer wichtig für mich. Also von Tag 1 war das irgendwie wichtig, dass man sich da gut aufstellt. Deswegen musste es relativ neutral sein, einprägsam, eine Domain da und so.
Also ist ja auch Leaf, kommt ja von verlassen, ne? Also ohne das E hinten dran halt. Ja. Und also kurz, einprägsam, Domain habt ihr Leaf.com?
Ja.
Was hast du dafür bezahlt?
30.000 Euro.
Ja, ich als Domainer, da freut sich ja mein Domainerherz quasi.
Ja, ne, finde ich, jemand dafür witzig.
Ist total fair und ich finde, es ein mega geiler Name. Also jetzt hattet ihr quasi alles, aber es ist ja nicht so, dass ihr in einen Linienflugprozess zwangsläufig geht, sondern du bist ja Unternehmer und dein Mitgründer ja auch. Wie seid ihr heute organisiert? Also wie betreibt ihr diese Fluggesellschaft? Wann werdet ihr tätig? Für wen fliegt ihr? Wie kann ich euch buchen? Was seid ihr für ein Anbieter? Was für Dienstleistung bietet ihr an?
Wir bieten im Grunde alles an, was irgendwie die Beförderung von A nach B braucht. Wenn es darum geht, irgendwie zu definieren, was ist derzeit unser Kerngeschäft, dann wäre das schon das B2B oder Airline-to-Airline.
Ja.
Da sind wir halt stark im Ad-Hoc. Wenn jetzt eine Airline jemanden braucht, weil das eigene Flugzeug nicht funktioniert oder gerade kaputt gegangen ist irgendwo, dass wir da einspringen, das machen wir.
Ihr seid es. Ich saß letztens in Bologna fest 2,5 Stunden und ich glaube, ab 3 Stunden gibt es Geld und ich saß da mit 3 Kindern meiner Freundin. Und dann habt ihr mich irgendwie in 2 Stunden 55 noch von A nach B geflogen. Das heißt, ich konnte die Airline quasi nicht über Flightride belangen. Das ist der Case, wo ihr einspringt. Also ein Case, der ja auch super lukrativ ist für die Airline, die dann keine Entschädigung zahlen muss. Da geht es um schnelles Handeln. Du brauchst also jemanden, der ein Flugzeug vorrätig hat. Das ist einer der Punkte B2B. Ihr fliegt für andere Airlines, wenn sie selber nicht fliegen können, aus welchen Gründen auch immer.
Genau.
Das ist ein mega spannender Punkt.
Ja.
Das macht ihr mit zwei Fliegern heute.
Genau.
Okay, dann glaube ich, ihr fliegt ja auch, ihr macht euch mit Bundesliga, ihr macht Sport irgendwas auch, ne?
Ja, das wäre unser zweites Standbein, Vollcharter nennen wir das.
Ja.
Ja, also ein Kunde kann aber jetzt ein Fußballverein sein oder die Telekom oder BMW oder VW, ja, alles Mögliche aus dem Corporate-Bereich, und die chartern das ganze Flugzeug. Die sagen, dann und dann möchten wir von A nach B und dann und dann möchten wir von B nach A.
Ja. Okay.
Ja. Und da ist Fußball ist da sehr präsent. Also ja. Ja, wegen Europa League, Champions League, da wird ja inzwischen sehr viel gereist oder ab dieser Saison sogar noch viel mehr, weil einfach 50% mehr Spiele stattfinden in der Champions League durch den neuen Modus.
Mhm.
Und da befördern wir ziemlich oft entweder die Teams oder Sponsoren oder irgendwie Staff aus den Fußballvereinen.
Das heißt Bayern, Leverkusen, Dortmund sind alles Leute, die bei euch schon Kunde
Dortmund
waren.
Dortmund nicht, die sind bei Eurowings exklusiv, aber ansonsten alle, ja. Alle, die brauchen.
Okay.
Ja.
Und, aber sowas machen denn Booking-Agenturen? Da ruft jetzt nicht der FC Bayern München an oder der erste FC Köln, das geht meistens über eine Agentur.
Genau, es gibt Agenturen, die sich für den Fußballverein oftmals um die ganze Reise kümmern, ja, also inklusive Hotels und dann auch Bodentransfers, und da wäre der Fluganteil vielleicht auch der 50% des ganzen Volumens, aber auch ein relevanter Part, und die kümmern sich dann meistens um die ganze Reise. Also es gibt durchaus auch Vereine, die intern ein bisschen Strukturen haben für die Reisen, aber es ist ja etwas, was die gerne dann zukaufen.
Okay, und dann habt ihr aber auch noch feste Strecken, die ihr fliegt, oder? Also wo ich jetzt einfach von A nach B fliegen könnte, alleine oder mit meiner Familie, so Urlaubsstrecken typischerweise.
Mhm.
Die fliegt ihr aber nicht ganzjährig.
Wir fliegen nicht ganzjährig in Urlaubsdestinationen, sondern nur dann, wenn wir meinen, dass das Sinn ergibt. Und das ergibt für uns Sinn im Zeitraum der Herbstferien, also insbesondere. Ja? Also ab Ende September, Mitte September bis Anfang November, und da wirklich auch so ein bisschen rausgepickt die Urlaubsdestinationen, die aus Köln halt Sinn ergaben bis jetzt. Und das Gleiche machen wir um Ostern herum auch. Ja? Also nach meiner Ansicht, und auch wir können das Volumen da gar nicht hinplatzieren, macht es halt im Mai, Juni tendenziell wirklich wenig Sinn, ein Schedule zu fliegen, weil einfach das Preisniveau auch tief ist. Da machen wir anderes Geschäft, das Vollchartergeschäft oder Airline-to-Airline. Und den eigenen Flugplan nur dann, wenn es Sinn macht. Und im Winter shiften wir das auf so Schweden-Lappland-Flüge auch im eigenen Flugplan, aber schon recht viel Volumen reingebucht von Corporates.
Okay, das heißt, das kann ich dann auch buchen, aber, also Corporates, BMW, Teststrecke irgendwo in Lappland oder so, oder Mercedes, die buchen sich dann typischerweise auf dem Flug München-Lappland ein, Pi mal Daumen.
Ja.
Ich könnte da mich aber auch dazu buchen. Das ist ein ganz normaler Flug, den ich in jeder Flugsuchmaschine dann finde.
Ja.
Ihr seid einer dieser Anbieter.
Mhm.
Da erscheint ihr auch richtig auf der Tafel oben drauf. Ihr habt dann bestimmt auch irgendwie so ein Kürzel. Also Eurowings hat ja EW. Wie ist euer Kürzel?
Unser Kürzel ist KK.
KK.
Mhm.
Steht für?
Krasses Köln.
Ja, genau.
Ja.
Also ist klar, du findest jetzt eher Berlin ist komisch, ne? Aber KK für krass Köln ist schon in Ordnung.
Ja gut, irgendwie. Aber das ist hidden. Also ein bisschen weg versteckt.
Okay, also da ich hatte früher viel Flugangst. Ich glaube, ich habe noch ein paar so Fragen, die mich einfach total so interessieren. Die musst du mir einfach quasi jetzt beantworten. Das muss ich unbedingt wissen. Ihr habt so einen Flugzeug-Leasing-Vertrag.
Mhm.
So, jetzt gibt es ja auch so schwarze Schwäne typischerweise in der Wirtschaft, also so Events, die nicht passieren sollten. Ja, so was sind denn die Worst-Case-Szenarien, wenn man so einen Flugzeug-Leasing-Vertrag unterschreibt? Ich meine, klar, irgendjemand fährt beim Rückwärts einparken gegen ein anderes Flugzeug, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, verstehe ich. Aber was sind denn so Dinge, die auf keinen Fall passieren sollten, wo vielleicht auch der Leasinggeber nicht zwangsläufig der ist, der in der Verantwortung ist?
Triebwerk kaputt machen ist nicht so gut.
Triebwerk kaputt machen kommt nicht gut. Wie wichtig ist das Triebwerk an den Gesamtkosten eines Flugzeuges?
Das Flugzeug, was wir betreiben, hat zwei Triebwerke,
ja,
und die machen ungefähr 80% des Flugzeugwerts aus.
Okay, also wenn so ein Flugzeug 70 Millionen kostet, gehen gerne mal 50 Millionen, kann man knapp unter 50 Millionen fürs Triebwerk auch rechnen.
Ja, ich weiß nicht, was die derzeit für die neuen Neo-Triebwerke zahlen, ja. Wahrscheinlich ist das in dem Szenario tiefer,
ja.
Aber je älter das Flugzeug wird, umso höher ist der Anteilswert der Triebwerke am Gesamtwert.
Das heißt, der Flugzeug-Buddy ist irgendwie interessant, aber der schreibt sich ganz gut ab und der ist auch, das ist okay, das ist halt Aluminium, das ist alles einmal gebaut, alles fein. Das Triebwerk ist das Herzstück. Das heißt quasi Jungfernflug, du fliegst in so einen Vogelschwarm rein und der zerlegt dir das Triebwerk, ist ganz, ganz mies.
Ja, das wäre nicht so gut, ja.
weil das eben auch nicht klassischerweise durch den Leasinggeber versichert ist. Da hast du eine eigene Versicherung für. Und Triebwerkaufbereitung und Co. ist aber ein längerer Prozess. Da hast du jetzt auch nicht morgen ein Triebwerk darunter hängen, neues. Das ist schon ein richtiges Thema.
Ja, das, also einerseits halt die Kosten des Triebwerks, aber du generierst dann auch in dem Zeitraum keine Einnahmen. Und
ja,
das braucht man nicht.
Das braucht man nicht.
Sagen wir mal, wenn dir jetzt ein Caterer in die Tür oder in die Zelle reinfährt,
ja,
verursacht einen Schaden, dann ist es extern, dann wäre er ist versichert und zahlt dann wahrscheinlich auch den Einnahmenausfall, aber wenn du es halt selber intern produzierst durch so, keine Ahnung, saugst halt einen Vogel ein oder so und dann geht das Triebwerk kaputt, dann ist das nicht so gut.
Okay, aber so ein Caterer fährt aus Versehen mit diesem Hubwagen oder so gegen die Tür gehen, sowas passiert ja im Alltag. Das ist ja, ein Flugzeug ist ja wie ein Auto, das ist wie ein Parkplatzrempler mit einem Einkaufswagen, sowas passiert halt schon irgendwie, das ist ein Thema. Was ist denn, wenn eine Turbine ausfällt von zweien? Also gerade für mich jetzt, der so ein bisschen flugängstlich ist quasi, wenn eine Turbine ausfällt von zweien, das ist noch okay, das kriegt ein gut ausgebildeter Pilot hin.
Absolut.
Der fliegt das Ding einfach zu Ende mit einem Triebwerk im Regelfall.
Naja, nicht zu Ende würde ich nicht sagen. Es kommt darauf an, in welcher Flugphase das passiert. Also wenn du jetzt im Startlauf, wenn dir ein Triebwerksausfall passiert, dann geht das Flugzeug, kann immer noch abheben und fliegen,
ja,
eine Runde fliegen und wieder landen.
Ja.
Wenn du jetzt im Reiseflug bist, ein Triebwerk fällt aus, dann würdest du zum nächstgelegenen Flughafen halt fliegen, also dort, wo es irgendwie Sinn ergibt, aber würdest nicht mit dem einen Triebwerk bis zu deiner Destination fliegen, sondern landest dann irgendwo in der Nähe, wo es halt Sinn macht. Alles andere im Steigflug oder so, je nachdem, in welcher Flugphase du dich befindest. Wenn du im Sinkflug schon in Richtung Destination halt unterwegs bist, dann fällt das Triebwerk aus, dann landest du auch an der Destination.
Okay.
Ja, also es hängt ein bisschen von der Flugphase ab.
Und ansonsten ist es aber auch ja alles so gut gebaut, wir hatten das ja kurz über das Privatfliegen noch unterhalten vorher, das ist ja alles so gut gebaut, dass du auch sagst, wenn du nur mit einer einmotorigen Maschine unterwegs bist und dieser eine Motor fällt aus, dann bleibt ja nur noch Segeln. Hast ja keinen Ersatzmotor oder Fallschirm würde vielleicht auch noch bleiben, ja?
Ja.
So. Dann wird die Strecke aber schon so ausgesucht, dass es Landefelder gibt, die einen Gleitflug zulassen und eine Landung im Gleitflug.
Du würdest immer unterscheiden, ist es ein kommerzieller Flug oder ist es ein Privatflug?
Genau.
Wenn du jetzt selber mit einem einmotorigen Flugzeug über Wasser fliegen willst, dann kannst du das tun.
Ja. Ja.
Dann passiert, wenn dein Triebwerk ausfällt, dann bist du es eben selber verantwortlich und selber auch schuld. Wenn du kommerziell fliegst, das heißt, jemand bezahlt für den Flug und du fliegst jetzt über den Ärmelkanal drüber, mit einer PC-12, mit einem Triebwerk, dann wird die Flugroute so designt, dass das Flugzeug halt irgendwo runter segeln könnte zu einem Flughafen.
Ja?
Also nimmst das die engste Stelle dann zwischen Land und positionierst dein Flugzeug dann auch in der Höhe so, dass es zu einem Flugplatz segeln könnte.
Okay, das lässt mich jetzt ein bisschen besser fühlen, fairerweise.
Absolut, ja.
Okay,
das also bedeutet aber, lieber für den Flug bezahlen, weil dann ist der auch so designt, als irgendwie mit Freunden wild durch die Gegend fliegen.
Ja, ich bin bei sowas, was sowas angeht, sehr risikoavers, im Unternehmerischen auch mal gerne risikoaffin, aber bei Fliegen ist es wirklich so, dass ich sage, ich vertraue der Linie irgendwie mehr als dem Privatflug. Ja, und wenn ich dann mal gefragt werde, ist ja so ein Linienpilot, der muss sich ja im Regelfall nicht mehr beweisen. Der fliegt kein Looping, der hat akzeptiert, dass er Linienpilot ist und bringt die Leute sicher von A nach B.
Mhm.
Da hat er selber auch Bock drauf, weil er wahrscheinlich eine Familie zu Hause hat. So, finde ich erstmal gut, mache ich einen Haken dran. Aber ich höre natürlich öfter mal von Leuten, die privat reisen und dann vielleicht auch mal fragen, ob ich mitkommen will irgendwohin. Wenn ich kann, vermeide ich das wirklich, weil ich ja nicht weiß, ob der Pilot in dem Flieger, wie lange fliegt der schon, findet er es besonders lustig, schnell nach oben und nach unten zu kommen, will er mal zeigen, was so ein Flugzeug alles aushält. Es gibt ja auch so Autofahrer, die wollen ja unbedingt zeigen, dass man mit 300 in die Kurve fahren kann.
Ja.
So, das ist jetzt für mich eher ein Teil, den ich gerne ausblenden würde, das würde ich ungern machen und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig bei solchen Themen.
Gut.
Ja, hoffe ich, da sind ja auch schon ein paar Unfälle passiert. Sag mal, die ganzen Betriebsmetriken eines Fluges, also ich denke ja so immer, dass Kerosin eine wesentliche Rolle zum Beispiel spielt. Wie viel Sprit verbraucht so ein Flieger ungefähr pro Stunde in der Größenordnung 180, 200 Sitzplätze, in der ihr unterwegs seid?
Plus, minus 2,5 Tonnen.
2,5 Tonnen. Ich glaube, Kerosin ist ein bisschen schwerer. Das heißt, 2,5 Tonnen sind nicht 2,500 Liter, sondern ungefähr 1,25. Ne? Also ungefähr sind 2,5 Tonnen Kerosin sind ungefähr 3,500 Liter. So ein Liter kostet ungefähr so viel wie Sprit an der Tankstelle oder wie läuft das?
Nee.
Nee?
Nee.
Sag mir bitte nicht, dass Kerosin deutlich günstiger ist für euch.
Ja, ist schon günstiger, ja.
Warum?
Kerosin wird einfach nicht besteuert.
Okay.
Ja, Also okay. Weltweit nicht, beziehungsweise in Europa auch nicht. Und du zahlst derzeit circa, willst du es einen Liter haben oder Kilo?
Gerne einen Liter.
Ja, okay, dann zahlst du in etwa 60 Cent pro Liter bis 70 Cent, je nachdem, wo du tankst.
Okay, damit bist du ungefähr bei ein Drittel der Kosten, 40% der Kosten, was du für Sprit an der Tankstelle bezahlst. Mhm. Dann hast du 200 Leute da drin, fliegst irgendwie mit knapp 3200 Litern pro Stunde, kommst in dieser Stunde aber 800 Kilometer weit, 700, 800 Kilometer, je nachdem, ne, auf Absteigeprozess. Das ist ja sehr, sehr effizientes Reisen. Und wenn ich das für mich mal durchrechne, sind das Kerosin nicht die Hauptkosten, die bei euch anfallen. Das ist eher ein kleinerer Teil im einstelligen Prozentbereich als jetzt.
Also in unserem Modell, in dem, was wir tun, vor allem wenn wir Vollcharter fliegen, relativ kurze Flüge von A nach B, dann ist Kerosin eine relativ marginale Kostenstelle, wird es dann. In dem Moment, in dem du längere Strecken fliegst und ein Flugzeug intensiv ausnutzt über den Tag, also 16 Stunden, 15 Stunden am Tag, weil du zwischen Antalya und Düsseldorf fliegst, hin und her, dann wird's proportional, geht's dann hoch.
Okay. Und ihr habt jetzt zwei Flugzeuge aktuell. Wie viele Leute beschäftigt ihr, um diesen Flugbetrieb mit zwei Flugzeugen aufrechtzuerhalten?
Etwas mehr als 100 Leute.
Wie viele Piloten davon und Co-Piloten?
Aktuell sind es 18.
18. Mhm. Fliegst du selber noch?
Ja.
Wann und welche Strecken und warum?
Es gibt zwei Dinge, zwei Situationen, in denen ich fliege. Uns fehlt ein Pilot. Nachts irgendwie passiert was mit irgendeinem Kunden, beziehungsweise die TUI braucht einen Flug.
Ja.
Und wir haben jetzt vielleicht nicht genügend Leute auf Standby. Mhm. Und der Flug muss on time gehen und so, ne? Und dann mache ich den Flug oftmals. Ja.
Also auch die ekligen Routen, die du vielleicht auch quasi einem Mitarbeiter nicht zutraust oder nicht übergeben halt
nachts,
willst.
Weil es vielleicht nachts passiert, dass jemand Bedarf hat und wir haben vielleicht Flugbegleiter auf Standby, aber nur einen Piloten, weil sich einer krank gemeldet hat. Also relativ häufig deswegen, weil jemand krank ist. Ja, also wir haben schon mal die Situation, das wäre so dieser Ad-Hoc-Grund. Tendenziell ist das in den Sommermonaten viel mehr als im Winter. Also wirklich in diesem Zeitraum Juni, Juli, August, da passiert es relativ häufig, dass ich nachts raus muss. Das wäre so der eine Grund. Und der andere Grund ist, wenn es irgendwie so ein Kunde ist, der sich das wünscht. Also, der sich das wünscht. Oder ein neuer Kunde, wo ich mich drum kümmern muss. Das ist bei den Fußballclubs oft so. Also da wird es halt inzwischen oftmals gefragt, kümmerst du dich selber, weil die halt dann natürlich direkten Kontakt mit mir haben. Mhm. Ja, und wenn dann irgendwie was nicht läuft, dann schreiben sie mir direkt eine WhatsApp und dann kann man das halt schon irgendwie vor dem Flug halt alles relativ zügig lösen. Das ist für so einen Fußballverein oder halt ein Telekom oder so, das ist halt sehr, sehr komfortabel, weil die Informationen ganz, ganz schnell bekommen, die brauchen.
Also an alle, die mit Leaf fliegen, sollte der Kapitän Broder heißen, dann fliegt der Chef selbst. Ja, Obacht, Obacht. Ja. Macht dir denn Fliegen noch Spaß?
Ich sag dann öfters, wenn ich das gefragt werde, das ist wie mit Sex.
Ja.
Ja, eine Stunde ist gut oder ist okay, aber nicht 10 Stunden.
Okay. Ja, sehr diplomatische Antwort. Krass, ich meine, wie geht's denn mit euch weiter? Also ich finde, ich höre jetzt gerade raus, das, was ihr da macht, ist ja hochgradig unternehmerisch. Ihr habt euch quasi das Asset-Flugzeug geleast. Die zwei Dinger stehen jetzt da, die verursachen jeden Monat eine hohe oder eine mittelhohe sechsstellige Leasingrate. Das heißt, das müsst ihr irgendwie bringen. Ihr selber sagt euch aber, wir wollen eigentlich nicht das ganze Jahr über Köln-Mallorca fliegen oder Köln-Heraklion oder irgendwas anderes, sondern wir suchen uns die Strecken schon aus und eigentlich fühlen wir uns in diesem Sweet-Spot, auf diesem Spotmarkt, wo wir B2B fliegen, total wohl. Wir kalkulieren vorher, ob diese Linien Sinn machen für uns. Also es ist ja schon sehr, sehr opportunistisch und unternehmerisch. Und du sagst ja, glaube ich, auch ganz klar, wenn es sich nicht rechnet, heben wir nicht ab. Punkt.
Genau.
Ich will den Stress auch nicht haben.
Boah, da geht es eher um so Deckungsbeitragsrechnung, ne? Wie rechne ich mir das was runter? Und wir sind schon halt Topline, Bottomline halt getrieben und sagen, okay, Monatsbasis, ja, Vergleich zu letztem Jahr, Saison, nicht Saison. Wenn wir DB1 erfliegen würden, dann damit glücklich sind, damit sind wir nicht glücklich. Da steht dann halt nicht mehr, also im Winter, ich rede nur von einer Wintersituation jetzt, ja. Da sagen wir, okay, dann gehen wir lieber nicht das Risiko ein und bewegen das Flugzeug, dass noch irgendwie was kaputt geht, um einfach nur variable Kosten einzufliegen. Das machen wir dann nicht. Dann bleiben wir lieber stehen, wirklich.
Ja, aber das ist ja total irre. Also ich kann das natürlich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, wenn ich eine Airline hätte, würde ich auch versuchen, mir solche Grundsätze zu entwickeln. Du hast ja einfach da 25 Jahre Erfahrung. Also das ist wahrscheinlich auch, wenn ein Pilot eine Airline gründet, läuft es wahrscheinlich auch anders, als wenn ein Investor eine Airline gründet, weil du ja viele Dinge gesehen hast und zusammenbringen kannst, die ja manche Leute, ne, nur als Investor siehst du halt von oben drauf, aber du weißt ja, was im Alltag passieren muss. Du weißt, dass du Crews von A nach B shutteln musst, wenn irgendwas nicht funktioniert, ob die mit dem Auto fahren, mit einem anderen Flieger und so weiter. Und deswegen hast du einfach gesagt, also ich fliege gerne, ne, und ich mag das auch total, dieses Unternehmen, aber ich fliege nicht um jeden Preis, sondern zum Schluss ist es ein Unternehmen.
Absolut.
Punkt.
Ich glaube, ich bin da nicht der klassische Pilot, ja, der halt wirklich so in dieses Fliegen verliebt ist, sondern für mich ist das schon eine Tätigkeit, die gut gemacht werden muss. Also meine Unternehmer-DNA oder so, die wird unterstützt von diesem Wissen aus der Operative. Aber es ist nicht so, dass ich ein gutes Beispiel dafür wäre, wie es aussieht, wenn ein Pilot eine Airline gründet. Ja? Also die anderen, es gibt ein paar positive Beispiele, es gibt auch sehr viele negative Beispiele.
Ich finde es irgendwie sehr konsequent, was du gemacht hast. Du hast quasi gesagt, ich arbeite mir einen gewissen Status, Pilot, dann gehe ich quasi auf eine Halbtagsstelle oder auf eine 50%-Stelle, mache nebenher auch, werde ich Unternehmer. Du hast ja also beides ja auch relevant lange angeguckt. Du warst zu dem Zeitpunkt, als du gegründet hast, 20 Jahre Unternehmer, 17, 18 Jahre Pilot und hast mit dem Wissen gesagt, okay, ich will das gegründet haben, um zu wissen oder um nicht zu bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Dafür steht auch eine Menge Geld zur Verfügung und wenn weg, dann weg. Aber ich will es probiert haben.
Absolut, ja.
Und das ist schon, finde ich, das ist super mutig, aber am Ende des Tages, ja, du hast es kalkuliert, das war wie mit der Immobilie in Berlin, du hast ja einen Gedanken dazu gemacht. Ich finde im Moment Corona immer noch krass, also eine starke Wette auch darauf, dass der gesamte Flugbetrieb, der unglaublich stark zusammengebrochen ist, danach wieder explodieren wird. Aber ich glaube, nachdem wir alle beschränkt wurden in unserer Reisefreiheit, war jedem klar, wenn es wieder geöffnet wird, dann richtig und dann reisen die Leute auch viel. Ich glaube, das war exakt die Situation, auf die du auch gezockt hast. Wie geht es denn weiter mit euch? Also ist dieses Modell beliebig skalierbar? Würdet ihr jetzt noch gerne 2 Flugzeuge oder 5 dazu nehmen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel Umsatz macht ihr heute mit 2 Fliegern?
Etwas weniger als 30 Millionen im Jahr.
Okay, so jetzt hast du das ja alles ganz gut durchkalkuliert. Ich gehe davon aus, dass ihr auf Margen, zum Schluss auf EBIT-Margen von 10-15% operiert, wenn das alles ordentlich ist. Okay. Ja. Das heißt, sowas zu skalieren würde ja dann auch extrem viel Sinn und Spaß machen. Da seid ihr dran.
Ich glaube nicht, dass das endlos skalierbar ist. Mhm. Ja. Also B2C ist skalierbar, rein B2C. Das, was wir machen, ist vielleicht bis 8-10 Flugzeuge in die Größenordnung skalierbar. Es gibt ein paar Beispiele, wo man halt sieht, okay, dass es funktionieren kann. Dann, glaube ich, leidet die Profitabilität irgendwann. Ist definitiv der Fall. Das, was wir uns anschauen müssen und worauf wir warten, ist, dass es im B2C eine Opportunität gibt. Ja? Also ich schaue schon die ganze Zeit darauf, okay, in welchem Segment B2C wird es eine Opportunität geben und so wir positionieren uns da rein. Also wir werden halt irgendwann mal sagen, okay, das ist eine Strecke, es wird irgendwie ein bisschen nischig bleiben. Ja. Wird halt nicht Eurowings sein, also nicht das Volumen und auch kein Ryanair, EasyJet, all das nicht. Irgendwo halt nischig, und aber da auf diese Opportunität muss ich noch warten.
Okay, das könnte aber in der Theorie auch ein Cargo-Flug sein, in der Theorie, ne?
Ja.
Nischig. Das heißt, das kann durchaus mal sein, dass ihr in 5 Jahren 8 oder 10 Flieger habt oder 7, aber es werden keine 500 werden. Das ist überhaupt nicht das, worauf du hinarbeitest. Du möchtest ein erfolgreiches Unternehmen haben in diesem Bereich, wo es sich aber auch lohnt, morgens aufzustehen und dafür zu arbeiten und sagst, okay, wenn sich das nicht lohnt, einfach nur um Leute zu beschäftigen, das würde ich nicht machen. Ihr wart von Anfang an profitabel, oder? Du im ersten Jahr Geld verdient.
Ja, also im Grunde von Tag 1, gut, das ist leicht dem geschuldet, dass wir vor der Saison oder in der Saison live gegangen sind, ja? Also Mitte Mai 2022, sodass wir dann eine erste profitable Saison gehabt haben und dann im weiteren Verlauf, also wir sind jetzt im Grunde 2,5 Jahre live und waren dann die ganze Zeit profitabel.
Krass, Mega-Story.
Ja, danke.
Also Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Was glaubst du, was dich im Alltag oder auch als Unternehmer besonders erfolgreich macht? Also stellst du so Eigenschaften an dir fest oder auch an anderen Unternehmern, die besonders ausgeprägt sind, wo du auch sagst, ich glaube, das ist ein Teil des Erfolges?
Ich glaube, ich bin so durch diese Phase durch, Anfang 40 oder so, wo man irgendwie feststellt, man kennt sich selber nicht genug, gut genug oder so. Das, was, glaube ich, eine Stärke ist, also aus dem, was ich jetzt in meinem Leben halt mitbekommen habe, ist, glaube ich, Resilienz und Adaption. Also wirklich halt einfach immer weitermachen und nicht aufgeben. Hört man wahrscheinlich immer wieder, ne? Also, aber da, das merkst du dann auch in dem Verhältnis in der Organisation, das, was halt die Schwäche von Mitarbeitern ja teilweise ist, ne? Das, was man selber halt dann als Stärke hat.
Ja.
Ja, man mag vielleicht Struktur nicht oder irgendwie einen Prozess halt nicht, weil der behindert, aber selber merkt man halt auch, dass man trotzdem durchgeht, weitermacht, positiv macht, weiter, egal wie schlimm die Situation halt ist, sondern einfach weiterläuft. Und was, wo auch immer das begründet ist, das kann, ist schwierig halt zu sehen, das wäre so eins. Und ich denke halt auch, vielleicht so durch meinen frühen, also den Werdegang, den ich so hatte als Kind, ist das eine neue Situation als Challenge gesehen wird. Oder das spüre ich halt schon, okay, da gibt es jetzt wie was Neues. Es baut sich halt so ein Bild relativ zügig halt auf im Vergleich zu anderen. Also ich suche da nicht irgendwie nach Begründungen, das darf so nicht sein, sondern halt adaptiere das dann und gehe dann mit der Situation um. Also wenn ich jetzt so meine Freunde oder so frage, die sagen halt so, ja, du gibst immer das Gefühl so, jetzt bist du wieder bei Null. Jetzt fängst du wieder neu an, ne? Also klar hängt irgendwie die Erfahrung im Hintergrund, aber so denke ich halt auch, dass das eine Stärke sein kann.
Wie gehst du mit Niederlagen um?
Das ist relativ einfach. Ich glaube, ich habe im Tennis sehr viel verloren als Kind. Ja. Deswegen war ich es gewöhnt zu verlieren. Ich bin ein richtiger Hasser des Pokals für den 8. Platz. Mhm. Also, ne, wenn ich jetzt mit Kindern bei Turnieren bin, also ich verstehe das überhaupt nicht und würde halt sofort das abschaffen, dass irgendwie die Mannschaft, die den 8. Platz geholt hat, halt einen Pokal bekommt. Die Kinder müssen irgendwie lernen, halt mit Niederlagen umzugehen. So. Also für mich war es halt normal, ne? Wir haben als Fußballmannschaft verloren. Ich habe recht viel Sport gemacht. Und deswegen war Verlieren halt Gang und Gäbe. Und wenn du dann so ein bisschen halt quasi auch als Ausländerkind oder so, halt bist ja sowieso ein bisschen Außenseiter, ne? Und dann so, wir sind ja im Ghetto aufgewachsen, so bis 18 in Ports. Mhm. Da war es ja sowieso ein bisschen Außenseiter. Also insofern Niederlagen oder Verlieren war Gang und Gäbe, ne?
Also formt ja auch Charakter, glaube ich. Also Verlieren ist wichtig. Also auch Kinder, ne? So ich bin auch total schlecht, ich habe ja 3 Kinder. Mhm. Da wird mir so gesagt, du musst aber deine Kinder gewinnen lassen. Dann sage ich so, nee. Seitdem die 5 sind, gewinnen die jede Memory-Runde. Die lassen mich ja auch nicht gewinnen. Dann kann ich bei Mensch ärgerlich hier noch 3 Jahre outperformen, ja? Die müssen es lernen.
Ich merke bei mir selber, ich lasse die dann schon gewinnen, aber manchmal, ja? Das muss irgendwie so in
genau,
Waage sein.
Genau,
ja,
es muss in Waage sein, na klar.
So läuft es halt irgendwie bei uns ab. Aber genauso Kindergeburtstag, Geschenke für die Kinder, die nicht Geburtstag haben, verstehe ich auch nicht.
Ja.
Also bin ich bitte sofort abschaffen.
Bin ich auch dafür.
Oh ja, und halt Gewinner, vielleicht 1., 2., 3. Platz, aber das war's. Und dann, und die anderen müssen halt verstehen, okay, ich habe schlecht performt oder verloren oder kann es nicht so gut. Und deswegen beim nächsten Mal besser machen.
Kann ich ja mehr arbeiten, kann ich ändern.
Also ich würde nicht zwingend sagen, wenn ich einen Schlag ins Gesicht bekomme, dann sage ich, okay, gib mir bitte noch einen. Das nicht, aber ich kann mit Niederlagen sehr gut umgehen.
Wie bist du als Unternehmer quasi gereift? Also es gibt ja so Leute, die haben Vorbilder oder die lesen jedes Buch von Elon Musk oder Bill Gates oder die haben einfach einen sehr guten Freundes-Coaching-Kreis, sind bei EO oder irgendwo bei so einer Organisation organisiert. Wen nimmst du da so für deinen Alltag? Mit wem redest du über Dinge? Wie wirst du besser als Unternehmer?
Ich habe nicht zwingend diese Ambition zu sagen, ich will irgendwie sehr, sehr viel besser werden. Ich will irgendwie mich anpassen der Situation, in der das Unternehmen steckt. Also diese Phase von man macht alles selber und so, die ist so vorbei, ne? Also so dieses Seed ist halt vorbei. Jetzt haben wir oder versuchen halt die Strukturen und Prozesse so aufzubauen, dass es halt auch funktionieren könnte, wenn ich jetzt nicht da bin oder Johannes nicht da ist und sowas, ne? Und das gelingt weniger oder mehr, ja?
Ja.
Ja. Und dann, je nachdem, wie der Weg halt weiter ist, muss ich halt für mich irgendwann mal verstehen, bin ich jetzt schon da, dass eine ein, zwei, drei Entscheidungen am Tag ausreichen und halt irgendwie mehr die Vogelperspektive ausreicht. Das ist aber derzeit halt überhaupt noch nicht gegeben, sondern wir sind immer noch so ein bisschen in dem Mikromanagement, aber Leute aussuchen. Ja. Ne? So ein bisschen Schachspielen ist es immer noch als halt wirklich so Leadership. Ja. Rein Leadership. So, da sind wir noch weit von entfernt.
Und das quasi, ich muss mich jetzt nicht darauf vorbereiten, einen DAX-Konzern zu führen, sondern ich muss operativ jeden Tag da sein und ich zerschneide den Elefanten, wenn er im Raum steht. Wenn das Problem da ist, kümmere ich mich nicht drum, aber was soll ich jetzt für mich irgendwelche Schulungen machen? Accounting, FFSIS oder Börsengang ist ja gar nicht mehr ein Thema.
Absolut nicht, genau. Und dann wenn man die richtigen Entscheidungen getroffen hat und irgendwie bewegt sich das Unternehmen in die nächste Stufe oder in die nächste Phase. Und dann müsste man sich selber halt wieder verändern oder so. Ich glaube, das versuche ich halt irgendwie zu machen, aber orientiert an dem Unternehmen selber.
Also hast du jetzt auch keinen klassischen Coach oder sowas? Das ist nicht dein Thema. Machst du nicht.
Am Anfang, wo ich so Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und so all das hatte, wo ich halt dachte, okay, ich raff die Situation jetzt irgendwie nicht so, dann gab es vielleicht so, hatte ich schon so Austausch mit einem empfohlenen Coach, so, ja. So 10 Sitze, der wurde mir empfohlen vom André Christ, von InaX, dem Gründer. Mhm. Mit dem hatte er auch mal zusammengearbeitet, Matthias. Da haben wir ein bisschen gesprochen, das hat mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Oder je nachdem, ja, man nimmt so ein bisschen Werkzeug an die Hand, gibt der einem und sagt so, okay, achte mal da drauf und so. Das hat mir geholfen. Dann relativ viel Austausch mit anderen Unternehmern, relativ viel Austausch mit Jojo von Capnamic. Der sieht natürlich viele Beteiligungen, viele Unternehmer. Das ist normal, das ist nicht normal. Ja. Ne? Man fragt sich ja immer selber so, bin ich jetzt blöd? Raff ich jetzt hier irgendwie was nicht oder ist das völlig normal?
Ja.
Dann habe ich noch einen befreundeten Unternehmer, der ein paar Parallelen hat mit dem Geschäft, was wir haben. Ist nicht Airline, aber ein paar Parallelen gibt es. Und da merke ich, holt man sich jetzt nicht zwingend das Feedback, dass man die Dinge halt so richtig sieht, sondern ich frage dann schon sehr konkret, ist das jetzt hier normal, dass Leute das machen? Oder ist das jetzt, bin ich die Ursache oder bin ich nur die Wirkung oder so? Ja, also das mache ich schon.
Aber gut, ne, sich selbst zu hinterfragen, auch ganz, ganz offen Fragen zu stellen und super ergebnisoffen und auch, ich meine, es gibt zum Schluss trotzdem keine dummen Fragen, ne? Und Dinge verändern sich. Und du musst einfach irgendeine Instanz haben, wo du mal sagst, okay, man muss ja jetzt irgendwie mal spiegeln. Ja? In meiner Welt ist alles in Ordnung, in der Welt nicht. Wie ist denn da deine Sicht von draußen drauf? Ist ja wichtig, so Leute zu haben in seinem Freundeskreis.
Ich muss halt irgendwie mit mir selber im Reinen sein oder mit mir glücklich sein. So. Und diese Transparenz und Authentizität versuche ich halt auch von dem Gegenüber halt irgendwie zu bekommen. Und insofern rede ich halt einfach sehr sauber oder beziehungsweise versuche halt so das, was ich denke, halt wirklich auch auszusprechen und hoffe, dass der andere mir das auch macht. Und nur so geht irgendwie Mehrwert auch nach meiner Lebenserfahrung.
Das würde ich genauso unterstreichen. Ich glaube, in erster Linie musst du selbst mit dir im Reinen sein und dann kannst du auch sauber in eine Richtung kommunizieren und Co. Das ist sicherlich eine super gute Grundlage. Hast du noch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen einen sowas wie ein Lifehack, ja, so ein Tipp, den du im Alltag anwendest, wo du einfach sagst, ich habe festgestellt, damit geht es besser oder schneller oder das hilft mir einfach, das so zu strukturieren.
Ich kann nur eine Routine vielleicht haben, also eine Routine, wo ich dann merke, okay, das funktioniert für mich, das ist schon Sport regelmäßig. Also das ist das eine. Dann kann ich nicht unterscheiden zwischen Quality Time, Work-Life-Balance, das verstehe ich gar nicht. Also insofern, weil ich mit der Tätigkeit, die ich habe und die ich ausübe, halt die mache ich halt gerne.
Die hast du ja auch ausgesucht.
Ja, habe ich mir ausgesucht. Also da würde ich halt nicht sagen, was ich schon jetzt sich so eingebürgert hat. Bei mir ist halt morgens Kaffee und sowas und irgendwie einmal so ein bisschen durch die E-Mails halt gehen und relativ früh zur Arbeit zu gehen und dann mittags zu versuchen, alles, was halt so offene Tasks sind, halt wirklich abzuarbeiten. Und danach, so sieht eigentlich mein Tag schon aus, dass dann im Nachgang eigentlich so der Labernachmittag dann so stattfindet. Meetings dann, wenn es halt kritischere sind oder relevantere, immer in den Vormittag rein und wirklich nur so die easy Topics am Nachmittag. Aber man muss so für die Industrie, wo ich mich halt bewege, ist es so, dass das halt in allen Bereichen heavy ist, ne? Asset, People und 24/7, 365, ne? Also es hört halt nie auf, ne? Die meiste Arbeit hat man auch am Wochenende, deswegen die Routine ist so mini, ja, aber ich kann nicht sagen, meine Woche sieht so aus. oder mein Monat sieht so aus. Auf keinen Fall.
Also absoluter Wahnsinn, finde ich, aus welcher, in welcher Konsequenz du quasi gesagt hast, ich gründe dieses Unternehmen auch zu welcher Zeit mit Corona. Das klingt alles. Du hast echt viel probiert und hast da echt Bock drauf gehabt und bist ja auch bereit gewesen, dieses Risiko einzugehen. Von daher umso cooler, dass es sich gelohnt hat, ja, dass du jetzt da mit einer soliden, validen Airline dastehst. Ja. Ich finde ja, Branding, Name ist mega. Ich bin super gespannt, was ihr daraus noch macht. Tausend Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast heute und uns besucht hast. Ich werde Leaf auf jeden Fall verfolgen und auch deinen Werdegang. Da, glaube ich, werden wir noch eine ganze Menge von hören. Vielen, vielen Dank.
Okay, danke, Markus.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich bin schwer begeistert. Das seht ihr auch an meinem Grinsen. Insofern, wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, followt us. Ja. Schreibt auch gerne rein, was ihr besonders cool fandet oder eben auch nicht. Vergesst nicht, Mittwoch ist Middle Stars Tag und ich sage, bis bald.